Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren.
Was waren das denn für
Augenbrauensetzer gerade?
Zwinkerer.
Ja, ich weiß auch nicht.
Du so hatte im Gesicht
Kirmes.
Ja, Stefanie, wir haben dieses Wochenende schon viel erlebt. Es war mal wieder eine Woche. Hat
gewocht. Boah, das war, glaube ich, eine der schlimmsten Wochen dieses Jahr bislang. Würde ich mit einer minus 10 bewerten. Ja. Also nicht wegen dir, du hattest Geburtstag, das war cool.
Mhm. Aber es aber hat alles zusätzlich andere, alles gestresst.
Wow, also ich glaube, muss ich das mal so sagen, ich glaube, mental ging es mir selten so schlecht wie diese Woche.
Oh.
Aber ist okay.
Ich hoffe, nächste Woche geht's wieder bergauf.
Das hoffe ich auch.
An der Stelle auf jeden Fall ein großes, dickes, fettes Dankeschön an alle lieben Nachrichten und vor allem an alle, weiß ich nicht wie viele, neuen Follower, die ich bei Instagram
ja,
bekommen
famous.
Habe. Ich habe nämlich erst gar nicht gecheckt, dass Stefanie ein Foto von uns in unsere Instagram-Story gepackt hat, quasi mit Geburtstagswünschen an mich. Mhm. Und ganz plötzlich sehe ich so, du hast 50 neue Follower-Anfragen und ich so, einen Moment, was ist hier passiert?
What is happening?
Was ist passiert? Nein, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut über jede einzelne Nachricht. Ich hoffe, ich habe auf alle geantwortet, so gut ich konnte. Oder Stefanie hat den Rest noch übernommen. Aber wirklich, da ist mir mein Herz aufgegangen. Und ja, ich muss sagen, das ist einer dieser Momente, wo man immer wieder dann doch sehr glücklich feststellt, dass man einen ziemlich geilen Job und eine ziemlich coole Community hinter sich stehen hat.
Ja.
Und dafür bin ich mega dankbar. Und es hat mir auf jeden Fall auch nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass da so viele Leute sind, die uns so regelmäßig hören, die uns so unterstützen, auch schon seit Jahren. Und ohne euch wären wir definitiv nicht da, wo wir heute sind.
Ja, das stimmt. Aber es war lustigerweise eine Person dabei, die jetzt nach 5 Jahren erst geschnallt hat, dass du Maren bist. Also, dass deine Stimme Maren ist und dann, wie dein Gesicht aussieht, weil sie nämlich immer dachte, das wäre andersrum. Und ich dachte, dass wir das Kapitel jetzt so langsam schon übersprungen oder beendet hätten.
Mm.
Aber nein.
Aber ne, es ist nie zu spät. Also, wer Lust hat, uns immer also irgendwie auch die Gesichter nochmal irgendwie zuzuordnen, der kann gerne bei Instagram unter Menschen und Monster nochmal gucken.
Weißt du, was wir nächsten April machen müssen? 1. April. Wir machen ein Video, wo wir die Stimmen dann vertauschen und dann schocken wir alle. Und alle denken sich so, hä?
Was?
Ja, mark my words, nächstes Jahr. Ja, aber eine positive Sache ist doch noch passiert, die habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Nee.
Ich habe jetzt einen neuen Buchclub.
Hä? Wann, wo, wie, mit wem?
Also ich war ja am Freitag auf einer Hochzeit.
Mhm.
Und bei der standesamtlichen Trauung hat der Standesbeamte ein paar Worte gesagt und das sind halt Freunde von meinem Freund. Das heißt, ich kenne die beiden, also die beiden im Speziellen kenne ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe die ein paar Mal gesehen. Ich war halt nur dabei. Und dann hat er gesagt so über die Braut, dass sie ja auch gerne liest und dass sie immer ganz aufgeregt von ihren neuen Büchern erzählt, wenn sie was anfängt. Und dann habe ich sie mir irgendwann im Laufe des Abends geschnappt und habe sie erstmal ausgefragt, was sie denn so liest. Und es stellt sich heraus, dass wir einigermaßen das Gleiche lesen. Und dass sie außerdem noch eine Freundin hatte dort, die auch gerne liest. Und dann habe ich mir die als nächstes geschnappt. Und jetzt haben wir eine WhatsApp-Gruppe. Jetzt haben wir einen Buchclub.
Du hast also gebooknappt.
Genau, ja.
Ja, mega cool. Ich finde auch, so Freundschaften finden im, ich sag jetzt mal, hohen Alter mit 31 ist das natürlich schon Spaß. Nee, aber das ist ja auch immer so ein bisschen tricky. Und dann halt Leute zu finden, die auch richtig so gleiche Interessen haben. Das finde ich mega cool. Deswegen Daumen hoch von mir. Und ich bin gespannt, was ihr so lest und ob ihr bzw. du dann vielleicht das ein oder andere Buch empfehlen könnt.
Ja, aber jetzt bin ich gespannt auf das, was du diese Woche vorbereitet hast. Ich weiß gar nicht, wann du das gemacht hast, weil du hast irgendwie ein Geburtstagsessen ausgerichtet. Du hast deinen Geburtstagskaffee gemacht, wo du natürlich auch sehr viel Vorbereitung reingesteckt hast. Du hast ja eigene Sticker gemacht für die To-Go-Becher. Du hast ein Plakat gemacht mit der Speisen- und Getränkeauswahl.
Und das Design habe ich ja halt auch selber gemacht.
Ja, na klar. Also du warst busy diese Woche?
Also ich glaube, ich habe selten so viel Energie gehabt, obwohl ich krank war. Mhm. Und ich habe trotzdem auch irgendwie, glaube ich, selten so viel gemacht wie diese Woche. Ich habe Muskelkater in Stellen in meinem Körper ich habe noch die Fenster geputzt, weil wir saßen halt auf dem Balkon.
Wow.
Und die waren so dreckig, dass man kaum von draußen nach drinnen oder von drinnen nach draußen gucken konnte. Deswegen dachte ich mir, muss vielleicht. Ich bin völlig gar und ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber so zwischen Tür und Angel habe ich dann immer mal wieder so 2-3 Stunden die Recherche reingeschoben und habe jetzt den Fall wirklich quasi an einem Stück geschrieben. Es sind jetzt 10 Seiten ungefähr geworden. Habe dafür jetzt auf jeden Fall auch den ganzen Tag gebraucht. Aber here we are. Und zu Anfang habe ich jetzt keine so krasse Frage, aber gab es mal in deinem Leben eine Situation, in der du mit einem Freund oder einer Freundin irgendwie einen Plan ausgeheckt hast und von außen betrachtet würden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, was ist das für ein dummer Plan oder so, lass das mal lieber sein, so was, was vielleicht eine riskante oder zumindest keine gute Idee war?
Also ich würde sagen, da gibt es definitiv mehrere Dinge. Ich weiß gar nicht, ob ich von meiner kriminellen Vorgeschichte hier schon mal erzählt habe in den letzten 5 Jahren. Bin ich mir unsicher.
Die H&M-Geschichte?
Die H&M-Geschichte.
Ich bin mir auch unsicher, aber vielleicht ganz echt, du bist jetzt 30.
Ich habe noch eine andere Geschichte. Wir machen eine Umfrage.
Ja.
Stimmt mal dafür ab und gibt uns ein Feedback oder schreibt es in die Kommentare. I don't know. Habe ich schon mal die H&M-Geschichte erzählt, meine kriminelle Vorgeschichte oder nicht? Let me know. Gut, dass ich das noch weiß. Ich habe aber noch eine andere Geschichte, wo ich deutlich jünger war, die eine sehr dumme Idee war. Ich habe damals ja gewohnt in einem Haus und das war so eine Siedlung, wo die Häuser so ein bisschen im Quadrat angeordnet waren und in der Mitte war die Wiese, in Großbuchstaben natürlich. Und da haben wir Kinder uns immer getroffen zum Spielen. Da waren Sandkasten und einfach ja sehr viel Wiese zum Fußballspielen und ein Klettergerüst. Und unter anderem hatte dort ein Nachbar sein Motorrad abgestellt. Und wir Kinder hatten irgendwann Langeweile, haben im Sandkasten gespielt und sind auf die glorreiche Idee gekommen, da steht ja ein Motorrad, das hat ja Löcher, also ein Auspuff, lass mal Matsch da reinfüllen.
Nein, ja.
Also ja, das war unser Plan, den haben wir auch umgesetzt. Und dann kam besagter Nachbar, hat es gesehen und war nicht erfreut. Das gab auf jeden Fall ordentlich Anschiss.
Ja, okay. Aber das ist ja, ich würde sagen, noch vergleichsweise harmlos und auch im Vergleich zu der H&M-Geschichte nochmal, also weniger schlimm auf jeden Fall für dich, mehr für andere. Und das passt vielleicht auch ein bisschen besser zum heutigen Fall, weil ich glaube, mir würden nur Sachen einfallen, in denen ich mit Freunden oder Freundinnen Sachen beschlossen habe, in die ich mich so reingesteigert habe, die am Ende höchstens so risikobehaftet für mich negativ ausgegangen wären. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Freundin irgendwie überlegt habe, wir wollen irgendwie einen Abend auf die Party gehen, was sind unsere Vorbereitungen dafür, und von außen betrachtet, so wir sind irgendwie 14 oder 15, wir mussten irgendwie einen Ausweis entweder fälschen oder uns einen ausleihen, wir mussten irgendwelche Unterschriften fälschen, wir haben uns da richtig reingearbeitet, weil wir beide so Bock hatten auf diese Party. Und so von außen betrachtet, vor allem wenn man bedenkt, wie alt wir da waren, hätte wahrscheinlich jeder gesagt so, ey, das ist keine gute Idee, aber wir hätten damit ja außer uns selbst niemand anderem geschadet. Und das ist bei dem Plan, den die zwei Freunde heute geschmiedet haben, definitiv ganz anders. Und daher einmal noch der Disclaimer vorab. Die meisten Namen in diesem Fall habe ich geändert, außer die von dem leitenden Ermittler. Es ist Freitag, der 7. Dezember 2001, und bei der Kriminalpolizei in Bochum hat man soeben einen Fall erfolgreich abschließen können. Also da gibt's jetzt noch ein bisschen Papierarbeit, aber der Fall ist erstmal offiziell aus dem Tagesgeschäft raus. Eigentlich freut man sich jetzt wirklich schon aufs Wochenende. Einige von ihnen müssen nicht arbeiten. Doch an Durchatmen ist gar nicht zu denken, denn es klingelt direkt wieder das Telefon. Axel Pütter, der stellvertretende Dienststellenleiter im Fachkommissariat für Tötungsdelikte der Polizei Bochum, wird mit seinen Kollegen zu dem Molkereibetriebsgelände im Herner Industriegebiet gerufen. Das heißt, man habe in einem Wohncontainer bei dieser Molkerei einen blutüberströmten Mann aufgefunden und es bestehe der dringende Verdacht, dass er getötet wurde. Sofort machen sich Pütter und seine Kollegen also auf den Weg. Das Gelände liegt eben in diesem Industriegebiet am Großmarkt, das allerdings quasi mitten in der Stadt von Herne liegt. Also es ist jetzt nicht so, wie man das sonst häufig kennt, dass es so sehr weit außerhalb ist. Sie fahren dann erstmal an verschiedenen Handwerksbetrieben vorbei, bis sie letztlich an ihrem Ziel, dem vermeintlichen Tatort, ankommen. Und dieses Gelände liegt halt so ein bisschen in einer Sackgasse, also da ist kein Durchfahrtsverkehr. Schon vor dem Einsatz kommen bei den Ermittelnden Unmengen an Fragen auf, die es jetzt natürlich zu klären gilt. Zum einen, wer ist das Opfer und warum wohnt jemand auf so einem Betriebsgelände in so einem Container? Das ist natürlich auch eine Frage, die man klären möchte. Mit wem war dieser Mann zuletzt zusammen und gibt es vielleicht auch Zeugen, die mehr zu dem Tod des Mannes aussagen können? Die Antworten darauf würden sie hoffentlich in ihrer Arbeit weiterbringen. Am Container angekommen steht die Tür offen, obwohl diese zum Zeitpunkt des Auffindens der Leiche verschlossen war. Also dazu gleich noch mehr. Aber jetzt fällt eben für die Ermittelnden, die dort ankommen, der Blick geradewegs auf den blutverschmierten, leblosen Körper eines Mannes, der mitten auf diesem Bett liegt. Sein Oberteil ist etwas hochgeschoben, so ein bisschen verrutscht. Also sah jetzt nicht so aus, als hätte man ihm das ausziehen wollen, sondern mehr so im Eifer des Gefechts ist das so passiert. Und dieses hochgeschobene Oberteil offenbart eben mehrere massive Stich- und Schnittverletzungen. Aber nicht nur der Torso ist übersät mit Wunden, auch am Hals des Toten lassen sich bereits auf den ersten Blick blutige Verletzungen feststellen. Obwohl Pütter in seiner Karriere bereits etliche Leichen gesehen hat, bleibt ihm diese Szene wie ins Gedächtnis gebrannt. In einem späteren Interview mit Stern Crime erzählt er, dass er die Szene wohl niemals vergessen könne und in einem Artikel des Spiegels heißt es, er habe in den 45 Jahren seiner Laufbahn keinen vergleichbar brutalen und sinnlosen Fall bearbeitet. Dass er das einmal sagen würde, das ahnt er natürlich in diesem Moment, wo er da die ersten Minuten steht und sich das alles anguckt, noch gar nicht. Bald wimmelt es am Tatort auf dem Betriebsgelände nur so von Einsatzkräften, die anfangen, die Spuren zu sichern, die Leiche begutachten, also Rechtsmedizin ist da, die Leiche wird sichergestellt und die ersten potenziellen Zeugen werden befragt. Auch erste Informationen über das Opfer werden gesammelt und dabei handelt es sich um einen Mitarbeitenden der Firma, der offensichtlich aus Gutmütigkeit seines Chefes und auch so ein bisschen aus der finanziellen Not heraus in diesem Container gewohnt hat. Der 56-jährige Carsten K. hat bereits seit einigen Jahren als Lagerarbeiter für die Firma gearbeitet und verdiente trotzdem jetzt nicht so viel, dass er sich in der Umgebung wohl noch mit anderen finanziellen Verpflichtungen irgendwie eine Wohnung halten könnte. Also da gab es in der Vergangenheit Probleme und nach so einem Vorfall hat der Chef eben angeboten, dass er dort vor Ort wohnen könnte. Mit dem Einzug auf dieses Firmengelände wurde dann natürlich auch nicht nur sein Arbeitsweg kürzer, sondern auch das Verhältnis zum Chef, zur Firma und generell zu seinem Job wurde einfach ein bisschen enger. Carsten wird von allen als Menschenfreund, als aufgeschlossene und herzliche Person beschrieben. Carsten sei jemand gewesen, der einem Freund in Not sein letztes Hemd gegeben hätte und das, obwohl er selbst nicht viel hatte. Viele Freunde, Familie oder Angehörige, die hat er dennoch nicht. Für die Ermittelnden stellt sich bei einer solchen positiven Beschreibung natürlich sofort die brennende Frage, wer würde einen solchen Menschen so brutal töten und warum? Die Spurenlage auf den wenigen Quadratmetern des Containers scheint zunächst vielversprechend, denn auf dem Tisch stehen tatsächlich gleich mehrere Gläser, aus denen auch wohl getrunken wurde. Außerdem ist da noch eine Flasche Cola, eine Flasche Korn und mehrere Bierflaschen. Auch wenn noch nicht so ganz klar ist, zu wem mögliche Spuren daran gehören könnten, wird natürlich erstmal alles akribisch sichergestellt. Auf den zweiten Blick fällt außerdem auf, dass wenigstens ein elektronisches Gerät entwendet worden ist. Außerdem fehlt nach längerer Suche auch Carstens Portemonnaie. Da, wo dieses Gerät wohl einst gestanden haben muss, ist nämlich jetzt eine Lücke und da gibt's auch einige Kabel, die runterhängen. vermutlich war es irgendwas, was an einen Fernseher angeschlossen war. Und später klärt sich dann auch, dass das so ein DVD- oder Videorekorder-Gerät ist, das da gestanden hat. Das ist aber jetzt eher nicht so hochwertiges Teil. Aber ob jetzt auch dieses fehlende Gerät tatsächlich was mit dem Fall zu tun hat, das ist zu diesem Zeitpunkt noch fraglich. Die ersten Zeugenbefragungen vor Ort laufen und so erfährt man, dass Carsten an diesem Morgen eben nicht zur Arbeit erschienen ist, woraufhin man zunächst am Container geklopft hat. Ich meine, wenn du da irgendwie verschlafen hast, ist das natürlich auch für den Chef ganz praktisch. Du wärst innerhalb kürzester Zeit fertig und du bist halt ja auch irgendwie immer greifbar und erreichbar. Hat sicher alles seine Vor- und Nachteile, aber an diesem Morgen gibt es eben auf das Klopfen keine Reaktion. Er versucht dann auch durch die Fenster zu gucken, aber die Jalousien sind runtergelassen. Und daher entschließt sich der Chef wohl kurz darauf, mit dem Ersatzschlüssel einmal nach dem Rechten zu sehen. Der oder die Täter, die Carsten so zugerichtet haben müssen, wurden also vermutlich von ihm selbst reingelassen, haben dann aber beim Verlassen den Schlüssel mitgenommen und den Container auch wieder verschlossen. Carstens Arbeitskollegen berichten der Polizei, dass er zwar nett und freundlich war, aber dass er auch ganz gerne getrunken hat. Fast sein ganzes Gehalt sei monatlich für Alkohol draufgegangen, teilweise habe er dafür sogar aufs Essen verzichtet. Ob ihn in der Nacht bzw. den Stunden vor dem Auffinden der Leiche vor Ort etwas aufgefallen sei, das wollen die Beamten jetzt von ihm wissen. Auch nach Feinden, Streitigkeiten oder Konflikten von Carsten werden die Mitarbeitenden des Betriebs befragt. Mehrere Zeugen berichten, dass sie in der Nacht zwei Männer gesehen hätten, die Richtung Molkerei und später auch von einem anderen Zeugen beobachtet wieder von dort weggelaufen seien. Einer von diesen Zeugen ist tatsächlich auch der Chef von Carsten. Die beiden jungen Männer, die gesehen werden, werden so auf Anfang bis Mitte 20 geschätzt. Beide sollen sehr schlank gewesen sein. Einer von ihnen sei aber auch deutlich größer, bestimmt so 15 bis 20 Zentimeter mehr als der andere und hätte einen Vollbart gehabt. Als sie von dem Scheinwerfer eines der Autos angestrahlt wurden, hätten sich die beiden auch laut der Aussage des Chefs demonstrativ weggedreht, so ein bisschen so, als hätten sie sich vor diesem Licht eben verstecken wollen. Nachts ist in diesem Industriegebiet eigentlich nicht so viel los. Ich meine, da herrscht jetzt nicht so reger Betrieb. Und da das eben keine Durchfahrtsstraße ist, kommen da jetzt auch nicht irgendwelche Leute durch, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Aber in den frühen Morgenstunden, da kommen ja schon an vielen Betrieben, die vor allem mit Lebensmitteln oder so zu tun haben, auch frische Lieferungen an. Und so ist es zum Beispiel hier so, dass etwa ab 3 bis 3:30 die ersten anfangen zu arbeiten. Bei manchen Betrieben ist aber trotzdem auch rund um die Uhr was los. Ein Gabelstaplerfahrer der Molkereifirma, in der Carsten gearbeitet hat, der hat außerdem bemerkt, dass im Wohncontainer zwischen 3 und 4 Uhr mehrfach das Licht an- und ausgemacht wurde. Er hat das später so beschrieben, als hätte da ein Kind gestanden und so an, aus gemacht. Und dann hätte er aber gesehen, dass jemand die Jalousien runtergelassen hat. Hilferufe, Schreie oder sonstige Sachen, die hätte aber kein Zeuge in irgendeiner Form bemerkt. Auch zum Thema Feinde, da fällt niemandem wirklich was ein. Wie gesagt, er wurde von allen als nett und freundlich beschrieben. Aber da gibt es schon eine Person, mit der er wohl zuletzt häufiger mal Kontakt hatte. Und es handelt sich jetzt so um losen Bekannten oder Kumpel von ihm, einem sehr, sehr jungen Mann im Vergleich zu Carsten, der sich auch kurz nach Bekanntwerden des Leichenfunds proaktiv bei den Ermittelnden meldet. In Herne hat sich nämlich dieser Leichenfund wirklich wie so ein Lauffeuer rumgesprochen und da hat er schon gedacht, da sollte ich mich vielleicht mal melden. Er sagt nämlich jetzt, er könne durchaus wichtige Angaben machen und er wird dann auch innerhalb kürzester Zeit, also ein paar Stunden nach dem Leichenfund, schon von den Kripo-Beamten vernommen. Der 24-jährige Tobias D., der ist Gastwirt einer lokalen Kneipe, und zwar des Julia-Ex, der gibt an, er sei ungefähr 2 bis 3 Tage zuvor schon bei Carsten in dem Container gewesen und hätte auch mit ihm was getrunken, und zwar Bier aus einer Flasche. Es sei also nicht auszuschließen, dass man seine DNA oder Fingerabdrücke vor Ort finden würde. Doch die Frage, und du greifst jetzt schon instinktiv zum Mikro, ist das die Wahrheit und daher quasi eine plausible Erklärung? Oder will Tobias ihnen hier eine Art Alibi für seine Spuren liefern?
Er ist direkt sus, wenn jemand zur Polizei geht und sagt, ey, übrigens, meine DNA oder Fingerabdrücke könnten am Tatort sein, weil das und das. Diese Formulierung, proaktiv zu sagen, meine DNA könnte da sein, ist so verdächtig.
Ja.
Aber, also es gibt natürlich Gründe, warum genau das der Fall sein kann. Mhm. Aber ich finde, man formuliert das dann anders.
Ja gut, also die exakte Formulierung kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen. Also ich kann nur wiedergeben, was ich in einigen Interviews und Berichten dazu gelesen habe. Das Buch, was Axel Pütscher geschrieben hat, das heißt 15 Morde. Und da ist eben dieser Fall einer davon. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr bekommen. Auf jeden Fall habe ich eben super viele Interviews, Podcasts mit Axel Pütter als Gast gehört. Wie gesagt, Sterncrime, Spiegel. Da haben super viele Leute drüber berichtet und er hat halt eben auch genau deshalb, weil das so ein, ja, sich in sein Gedächtnis brennender Fall ist, häufig darüber gesprochen. Deswegen konnte ich da halt so ein paar Sachen entnehmen, aber eben genaue Wortlaute nicht. Auch lag mir in diesem Fall leider das Urteil nicht vor. Ich habe es gesucht, aber auch das, wenn sowas kommt, Anfang der 2000er Jahre, wo ja sich dieser Fall abgespielt hat, ist dann schon häufig kritisch. Das ist nicht bei jedem Landgericht so, dass das zum Beispiel online verfügbar ist. So oder so. Ich habe, glaube ich, schon viele und die wichtigsten Informationen bekommen. Und warum man vielleicht auch auf vieles davon vertrauen kann, das werden wir im Laufe des Falles noch sehen oder hören.
Ja, und jetzt bin ich erstmal gespannt, ob denn seine DNA da war und ob man ihm das so geglaubt hat.
Ja. Also tatsächlich weiß ich gar nicht 100% aufgrund dessen, dass mir das Urteil nicht vorliegt, ob man die DNA noch richtig hat nachweisen können. Ich bin mir sicher, dass man auf jeden Fall diese Flaschen und sowas untersucht hat. Das weiß ich. Aber ob das jetzt so passiert ist, ich will jetzt was für später noch nicht vorwegnehmen, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja, und Tobias, der jetzt natürlich erstmal am Telefon mit der Polizei das Ganze besprochen hat, der sagt jetzt kurz und knapp, was er zu sagen hat. Viel mehr ist aus ihm an diesem Punkt jetzt auch nicht rauszukriegen. Und er sagt jetzt, nach diesem benannten Abend habe er Carsten nicht nochmal im Wohncontainer aufgesucht. Also das wäre das letzte Mal, dass er dort gewesen wäre. Anhand der vorläufigen Handyauswertung von Carsten weiß man, dass er am Donnerstagabend irgendwann zwischen 20 und 21 Uhr wohl noch eine SMS geschrieben hat. Zumindest wurde diese von seinem Handy irgendwie versendet. Diese ging an einen Kollegen von ihm und darin heißt es, dass er, Carsten, jetzt im Julia-Eck sei. Das ist ungefähr einen halben Kilometer von diesem Betriebsgelände entfernt. Und er fragt eben in der Nachricht, ob der Kollege nicht Lust hätte, noch vorbeizukommen, ein Bierchen zu trinken. Der Kollege, der wundert sich schon. Erstens ist es mit 20, 21 Uhr schon relativ spät, noch spontan sowas zu fragen. Vor allem, weil er weiß, dass beide eigentlich am nächsten Morgen arbeiten müssen. Bei Carsten ist das, wie wir jetzt aber wissen, auch nicht unbedingt was Ungewöhnliches, dass er zu lange zu viel trinkt. Und deswegen ist das jetzt nicht so das, was ihn vorrangig gewundert hat. Er hat sich aber schon gefragt, warum er von ihm eine SMS bekommt. Denn eigentlich ist Carsten gar nicht dazu fähig gewesen, wirklich SMS zu schreiben. Also er war jemand, der 2001, wo Handys jetzt noch nicht so lange ein Ding waren, schon Mitte 50 war. Also das muss man ja auch erstmal lernen. Und offensichtlich wusste er nicht, wie man SMS schreibt oder konnte das nicht. Und dementsprechend hat er sich das schon so ein bisschen gewundert, aber egal, er hat jetzt ihm auch so oder so geantwortet, dass er nicht mehr kommt und dass man sich dann ja morgen sehe und das war's. Der Mann kann ihnen bei den Ermittlungen zwar nicht direkt weiterhelfen, aber es stellt sich schon die Frage, ob Carsten tatsächlich im Julia-Eck war und dort auf den oder die Täter getroffen ist. In der Zwischenzeit liegen bereits die Obduktionsergebnisse vor. Also es ging wirklich maximal schnell. Das ist nämlich noch am selben Tag. Obwohl schon auf diesen ersten Blick das Ausmaß und die Brutalität der Tötung klar geworden ist, bestätigen die 34 massiven Stich- und Schnittverletzungen das Bild dann nur noch mehr. Insbesondere im Bereich des Oberkörpers, des Bauches, der Flanken und des Rückens finden sich die meisten Verletzungen, die auch relativ tief gehen. Aber es gibt eben auch 4 Stiche in den Hals und einen in den Kopf. Letztlich, so wird das beschrieben, hat man ihm die Kehle durchgeschnitten. Darüber hinaus hat man um den Hals von Carsten auch noch eine Kordel gefunden, die eben bei diesen ganzen Schnittverletzungen mit dem vielen Blut gar nicht sofort aufgefallen ist. Und es sieht auch darunter wohl so aus, als hätte man versucht, ihn mit dieser Kordel vorher zu strangulieren. Und genau diese Befunde zeugen auf jeden Fall von einem absoluten Vernichtungswillen und auch einer ziemlich wahrscheinlichen Übertötung. Und mit diesen Erkenntnissen stellt sich dann auch gleich wieder die Frage nach dem Motiv hinter der Tat. Denn würde man für einen simplen Raub jemanden so brutal töten, oder steckt vielleicht doch noch was anderes dahinter? Gab es vielleicht doch Streit oder Probleme mit irgendwem? Vielleicht sogar mit den 2 jungen Männern, die in dieser Nacht gleich mehrfach gesichtet wurden? Die Kripo geht bald davon aus, dass es sich um irgendeine Art von Beziehungstat und nicht um einen bloßen Zufall gehandelt haben muss. Also sie glauben jetzt nicht, dass da einfach jemand vorbeigekommen ist und dachte, geil, da mache ich die fette Beute, komme was wolle, sondern schon, dass sich Täter und Opfer in gewisser Weise kannten. Einen kaltblütigen Serientäter, den kann man zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht so ganz ausschließen, also es gibt schon vor allem zu Beginn so ein bisschen ja die Befürchtung, dass man es jetzt mit jemandem zu tun hat, der relativ schnell vielleicht nochmal zuschlagen könnte, sollte es sich um jemanden handeln, der doch beziehungsunabhängig hier agiert hat. Aber auch das scheint ihnen eher unwahrscheinlich. Das genaue Motiv hinter der Tat bleibt damit vorerst offen. Die Theorien und Ansätze gehen auch in alle Richtungen. Beziehungstat hin oder her. Bei einer Sache legt sich die Polizei angesichts dieser Brutalität aber schon so ein bisschen fest, denn sie glauben persönlich, dass der oder die Täter nicht zum ersten Mal straffällig oder in dieser Art gewalttätig geworden sind. Den Gedanken, dass eine Übertötung auch aus Unerfahrenheit resultieren kann, den stellt man erst einmal hinten an. Und wie gesagt, um das alles mal in Perspektive zu setzen, ungefähr morgens um 7, kurz nach 7, sind sie an diesem Container auf dem Betriebsgelände angekommen. Und all das, was sie bis jetzt gemacht habe, wovon ich euch bis jetzt berichtet habe, ist in diesen ersten 12, 13 Stunden nach dem Eintreffen am Tatort passiert. Also da ist richtig schnell richtige Alarmbereitschaft gewesen. Und trotzdem wird an diesem Freitagabend wirklich eisern weiter durchgezogen. An einen Feierabend ist definitiv nicht zu denken. Ein paar Beamte machen sich jetzt auch auf den Weg zum Julia-Eck, und zwar der Kneipe, in der Carsten laut der SMS am Vorabend eben noch gewesen sein soll. Als man dort ankommt, ist es noch leer, dennoch ist der ehemalige Wirt der Kneipe da. Der Mann mittleren Alters hat das Lokal vor kurzem an seinen Sohn Tobias weitergegeben und ist selbst trotzdem noch fast täglich vor Ort und macht quasi immer den Aufschluss, also er macht um 19, 20 Uhr immer auf und bereitet alles vor. Sein Sohn kommt dann ungefähr eine Stunde später. Auf Nachfrage bestätigt er den Beamten jetzt nicht nur, dass er Carsten kennt. Der ist nämlich laut seiner Aussage Stammgast in dieser Kneipe, der gibt da gerne sein Geld aus, sondern dieser Ex-Wirt, der sagt auch, dass er am Vorabend tatsächlich da gewesen sei. Gegen 20 Uhr ungefähr macht er eben das Lokal auf und so auch an diesem Donnerstagabend. Und gegen etwa 21 Uhr ist Tobias gekommen und roundabout um die Zeit zwischen 20 und 21 Uhr ist dann eben auch Carsten aufgetaucht, so wie man das jetzt von ihm eh schon üblicherweise gewohnt ist. Der Ex-Wirt, der hat sich dann so ab 22, 23 Uhr auf den Heimweg gemacht. Er sagt immer, wenn da jetzt nicht die Hölle los ist, dann muss er ja nicht bleiben, ist ja nicht mehr sein Laden. Und genauso ist es eben auch an dem Donnerstag gewesen. Er verlässt an diesem Abend gegen 22 Uhr etwa die Kneipe. Und zu diesem Zeitpunkt seien noch Carsten sowie eine Handvoll weitere Gäste da gewesen. Aber auch sein Sohn logischerweise, der hinter der Theke stand. Nach diesem Hinweis wollen die Beamten natürlich auch nochmal persönlich mit Tobias sprechen, nicht nur am Telefon, und am besten das Ganze so bald als möglich. Als sie ihn an diesem Abend rund eine Stunde später dann das erste Mal sehen, fällt ihnen sofort auf, dass er zu der Beschreibung des einen jungen Mannes aus der Tatnacht passen könnte. Denn er ist in etwa so alt wie beschrieben, klein und schlank. Das sind jetzt natürlich erstmal keine handfesten Beweise, aber es ist zumindest schon mal was, was irgendwie sich im Kopf der Beamten vor Ort irgendwie festsetzt, und das halten sie auf jeden Fall im Hinterkopf. Zunächst wollen sie aber natürlich von Tobias wissen, wie dieser Vorabend überhaupt verlaufen ist, und während andere Zeugen sich buchstäblich jede Information aus der Nase ziehen lassen und eigentlich ja auch nur auf Fragen antworten, wenn sie mit Ja oder Nein antworten können, da scheint Tobias kaum mehr mit dem Plappern aufhören zu wollen. In einer Art Monolog berichtet er ziemlich detailliert von dem gesamten Abend und sagt, dass Carsten als letzter Gast gegen etwa 2 Uhr nachts sturzbetrunken in Richtung der Firma, also nach Hause zu seinem Container, getorkelt sei. Er habe zwar noch angeboten und eigentlich auch insistiert, ihm ein Taxi zu rufen, doch das habe Carsten abgelehnt. Ich hab's ja nicht so weit, ich schaff das schon, soll er noch gesagt haben. Außer Tobias und Carsten soll dann aber auch noch Tobias' bester Freund Daniel dabei gewesen sein. Mit dem hätte er sich nach Carstens Abflug noch bei einem Getränk unterhalten und hätte den Laden dann zugemacht. Die Beamten lassen sich von Tobias jetzt auch noch den vollen Namen und die Adresse des 18-jährigen Daniel geben und statten ihm auch an diesem Abend noch einen Besuch ab. Daniels Mutter öffnet die Tür und scheint beim Anblick der Kripo-Beamten sichtlich perplex zu sein. Sie sagt, Daniel wäre nicht zu Hause, sondern bei seiner Freundin, und gibt dann erstmal die Nummer ihres Sohnes weiter. Axel Pütter, der Leiter der Mordkommission, die jetzt an diesem Tag quasi aus dem Boden gestampft wurde, ruft persönlich bei Daniel an und lässt ihn zu einer Vernehmung am späten Abend noch abholen. Gleiches gilt auch für Tobias. Auch er wird separat von seinem besten Freund abgeholt und an dem gleichen Abend noch eingehend vernommen. Und wenn man jetzt diese beiden jungen Männer quasi in ein Duo packt, fällt gleich auf den ersten Blick auf, dass vor ihnen die passenden jungen Männer zu den Beschreibungen der Zeugen sitzen. Beide sind, wie gesagt, Anfang, Mitte 20, Tobias der kleinere und schmalere der beiden, Daniel, der über 1,85 große und sehr schlaksige Typ mit Vollbart. Das überführt sie natürlich noch immer nicht, aber man weiß ja nicht mal, ob das jetzt auch gesichert was mit der Tat zu tun hat, aber man weiß zumindest durch die Zeugenaussagen, dass sie schon mal in der Nähe waren und dass das auch passen könnte. Und auch wenn es jetzt kein handfester Beweis ist, muss man ja schon an dieser Stelle wahrscheinlich aus Ermittlersicht auch zugeben, dass man über die ersten Entwicklungen ein gewisses Bauchgefühl entwickelt hat und diese Erkenntnis jetzt nochmal ein ganz anderes Licht auf die beiden jungen Männer wirft. Die beiden werden jetzt getrennt voneinander, aber dennoch zeitgleich vernommen, also Raum an Raum quasi. Und die Ermittelnden, die sich da jetzt zusammengetan haben, die besprechen sich dann auch im Pausenraum immer so ein bisschen, wie man das eigentlich bei so einer Fernsehpolizeiserie sich vorstellen würde. Und die gehen auch ziemlich strategisch vor. Sie sagen nämlich, ja, wir haben jetzt diesen Anfangsverdacht. Wir glauben schon, dass die beiden in gewisser Weise irgendwie was mit der Tat zu tun haben oder zumindest mehr wissen. Aber sie sagen auch, um jetzt bestmöglich irgendwelche Informationen aus denen rauszubekommen, wollen wir freundlich, kollegial und auch empathisch sein. Sie geben den beiden das Gefühl, jetzt mehr mit Bekannten oder Kumpels zu sprechen, als mit einem Polizisten, der da sie irgendeiner Straftat bezichtigt. Sie geben ihnen Kaffee, Zigaretten und machen auch immer mal wieder Pausen. Ich glaube, was man da an der Stelle auch als Ermittler in dem Fall nicht vergessen darf, das sind halt auch noch sehr junge Menschen, bei denen man wahrscheinlich auch nochmal anders vorgehen muss als bei jemandem, der altersmäßig auf Augenhöhe ist. Aber sie haben natürlich ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen, und zwar Antworten zu finden in dem Fall des getöteten Carsten. Bis zu einem gewissen Punkt gleichen sich die Aussagen von Tobias und Daniel. Beide geben an, dass Daniel deutlich nach Tobias Schichtantritt erst angekommen sei. Carsten sei zu diesem Zeitpunkt bereits eine Weile dort gewesen. Er habe den Abend über Darts gespielt, also Carsten. Er hat auch reichlich Bier getrunken und mit anderen Gästen um die nächste Runde geknobelt. Bis zu Carstens Verlassen der Kneipe gegen etwa 2 Uhr scheinen sich die beiden also einig zu sein, was passiert ist. Da gibt's vielleicht mal so Ansichtssachen, die irgendwie anders passiert sind. Aber man ist sich dann auch wiederum dabei einig, dass man sich um circa 6 Uhr in der Frühe zum Frühstücken getroffen hat. Man sei dann gemeinsam zum Herner Bahnhof gegangen und hätte da irgendwie was gegessen. Danach hätten sich dann die Wege der beiden getrennt. Was jedoch die Zeit zwischen 2 und 6 Uhr in dieser Nacht angeht, da scheinen sich die Geister zu scheiden. Laut Daniels Aussage hätten er und Tobias sich nach Carstens Verlassen der Kneipe auch nochmal nach draußen begeben. Sie hätten sich etwas die Beine vertreten und seien in Richtung des Großmarkts gegangen, also in Richtung auch des Molkereibetriebs. Dort wäre ihnen auch ein Auto entgegengekommen und sicher könnte man diese Person ausfindig machen, die quasi bestätigen könnte, dass die beiden da lang gelaufen sind. Tobias hingegen, der sagt was ganz anderes aus. Die beiden seien nicht rausgegangen, sondern wie er eben schon vorher auch angegeben hat, in der Kneipe gewesen, hätten noch kurz was getrunken und dann fügt er noch hinzu, irgendwelche Videos geschaut. Doch welche Version stimmt nun und warum unterscheiden sie sich überhaupt? Wenn man den Zeugenaussagen Glauben schenkt, dann könnte Daniels Geschichte zumindest schon ansatzweise eher passen. Wie gesagt, dass die Autofahrer, die Zeugen haben dieses Duo da gesehen. Aber auch das ist natürlich kein handfester Beweis für eine mögliche Täterschaft, lässt aber die Alarmglocken der Beamten noch lauter läuten. Sie werden das Gefühl nicht los, dass die beiden auf jeden Fall was mit der Tat zu tun haben könnten. Um dem Verdacht jetzt nachzugehen, fahren sie eine neue Strategie. Sie belehren jetzt Daniel als Beschuldigten und konfrontieren ihn mit den widersprüchlichen Angaben dazu, was sich zwischen 2 und 6 Uhr in der Tatnacht abgespielt haben soll. Der polizeilich noch nie in Erscheinung getretene und daher sehr unerfahrene Daniel scheint in den Augen der Beamten der leichter knackbare von den beiden zu sein, wohingegen Tobias zum Beispiel in der Vergangenheit schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, wenn auch nur wegen kleinerer Delikte. Sie halten Daniel vor, dass sie bei ihm eine Tatbeteiligung vermuten, dass sie glauben, dass sie am Tatort gesehen wurden und dass sich die Aussagen klar widersprechen würden. Und es dauert tatsächlich nur ein paar Minuten, bis Daniel dann einknickt. Nicht aber reumütig und betroffen, sondern vielmehr kaltblütig und kalkuliert. Daniel gesteht die Tat und beginnt auch sofort, die brutalen Details auszupacken. Fast chronologisch und sachlich rattert er jetzt runter, was sich in jener Nacht zugetragen haben soll. Er beginnt damit zu sagen, dass die drei Männer irgendwann um kurz nach 2 Uhr bei Carsten am Container angekommen seien. Da hätten sie dann alle irgendwo Platz genommen und erstmal was zu trinken geholt. Danach hätten sie ein Video angemacht und Carsten hätte dann ziemlich betrunken und auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht mehr ganz geistesanwesend in Richtung des Fernsehers gestarrt. Carsten habe so vor den beiden jungen Männern gesessen, dass er infolgedessen gar nicht bemerkt hat, was hinter seinem Rücken passiert. Tobias friemelt nämlich die Kordel von Carstens Jogginghose, aus der die da irgendwo rumliegt, wickelt sie erstmal um seine Hände und beginnt Carsten dann ganz aus dem Nichts quasi von hinten zu drosseln. Tobias schleift ihn dann bis zum Bett und Carsten weiß in diesem Moment natürlich gar nicht, was los ist, wie ihm geschieht. Mal abgesehen davon, dass er sturzbetrunken ist, ist das halt ein Überraschungsmoment und er hat auch da eben gar keine Chance, sich zu wehren. Daraufhin wird er nur wenige Minuten später bewusstlos. Danach hätten sowohl er selbst als auch Tobias mehrfach das Messer hin und her gereicht, um jetzt abwechselnd auf ihr bewusstloses Opfer einzustechen. im Anschluss hätte man sich noch diesen DVD-Videorekorder genauso wie das Portemonnaie und den Schlüssel gegriffen und wäre zurück zur Kneipe gegangen. Als er dann nach dieser ersten Schilderung nach dem Motiv für diese Tat gefragt wird, was sich ja wirklich so gar nicht ergibt, da hält er kurz inne. Er sagt, er sei sich nicht so ganz sicher, wer die finale Idee hatte, aber er und Tobias hätten schon eine ganze Weile darüber gesprochen, wie es wohl wäre, jemanden zu töten. Sie seien neugierig gewesen und wollten gemeinsam etwas ganz Besonderes tun. Sie wollten dabei zuschauen, wie jemand stirbt. Er sagt, dass Carsten an diesem Abend ganz zufällig als Opfer quasi auserkoren wurde. Auch da nagelt mich bitte nicht auf die exakte Formulierung fest. Bei dem sturzbetrunkenen Mann, da hat man offenbar mit wenig Gegenwehr gerechnet und sich kurzerhand auch so ein Zeichen gegeben, ein nonverbales Zeichen. Und zwar hätten sie sich in der Kneipe noch, als Carsten als letzter Gast noch da war, so zugenickt und damit sein Todesurteil tatsächlich unterzeichnet. Denn nach dieser nonverbalen Zustimmung greift sich Tobias Handschuhe und auch ein Messer. Gemeinsam mit Carsten gehen sie dann auch von dieser Kneipe aus los in Richtung des Containers, was da vorher abgesprochen wurde. Das ist nicht so ganz klar, aber ist auf jeden Fall anzunehmen, dass sie gesagt haben, yo, wollen wir hier nicht zumachen und noch entspannt irgendwo was weitergucken. Aber so oder so, Carsten geht auf jeden Fall an diesem Abend bei der Kneipe los und ahnt natürlich keineswegs, dass er gleich sterben soll. Tobias und Daniel haben im Vorfeld wohl auch schon häufiger darüber gesprochen, wie sowas ablaufen könnte und was man sich dann vielleicht auch so nachtatmäßig vorstellt, wie das abgehen soll. Und sie haben abgesprochen, dass sie in jedem Fall was mitgehen lassen wollen, um es später nach einem Raubmord aussehen zu lassen. Und an der Stelle finde ich dieses Nachtatverhalten, das Daniel jetzt nochmal sehr eindrücklich beschreibt, maximal makaber. Denn als die beiden nach der Tat in der Kneipe wieder ankommen und diesen Videorekorder anstellen wollen, stellen sie fest, dass sie kein gutes oder passendes Kabel dafür haben und gehen rund eine Stunde nach der Tat nochmal zu Carstens Container zurück, um sich auch das Kabel zu holen. Bei dieser Rückkehr wollen sie dann auch gleich nochmal schauen, ob sie nicht noch mehr aus dem Container gebrauchen könnten. Dieses Mal bleibt Daniel draußen und Tobias geht rein, um sich nochmal umzusehen. Dabei bemerkt er, dass Carsten entgegen seiner Annahme nicht tot zu sein scheint. Denn obwohl sie ihn liegend auf dem Bett hinterlassen haben, sitzt er plötzlich aufrecht auf der Bettkante. Er ist auf jeden Fall nicht mehr ganz bei sich, also er hat schon maximal Blut auch verloren, aber er ist noch am Leben. Tobias überlegt zwar einen Moment, fackelt aber nicht lange und sticht mit dem Messer, was er noch dabei hat, gleich zweimal mehr auf Carsten ein. Ein Stich in den Kopf und einer in den Hals. Dieses Mal ist Carsten wirklich tot. Und mit genau diesem unerwarteten und auch sehr umfänglichen Geständnis hat wohl niemand so schnell gerechnet. Dennoch spielt es ihnen natürlich maximal in die Karten. Denn jetzt belehren sie auch Tobias als Beschuldigten und konfrontieren ihn mit dem Geständnis seines besten Freundes. Und auch dieses Mal scheint der Vorhalt zu wirken, denn auch Tobias gesteht die Tat. Er gibt weitere Informationen, bestätigt Nachfragen der Beamten und scheint auch sonst keine Probleme zu haben, über all das zu sprechen. Dieses Gefühl, dass die beiden wie so ein Wasserfall reden, Details preisgeben und scheinbar gar kein Schamgefühl auch haben, das hat sich auf Seiten der Ermittelnden oder dieser Vernehmungsbeamten auf jeden Fall bei beiden Beschuldigten sehr verfestigt, denn obwohl sie jetzt am Anfang nicht sofort mit der Tür ins Haus gefallen sind, haben sie nach diesem ersten Einknicken auf jeden Fall schon fast, naja, gerne über die Details berichtet. Sie haben da auch nichts beschönigt, sie haben da, wie gesagt, nicht viel Reue gezeigt, sondern fast so, als wäre das halt irgendwie eine Errungenschaft, was sie da gemacht haben. Trotz der beiden Geständnisse, derer man sich ja bis zuletzt bei einem Prozess auch nicht 100% sicher sein kann, ob sie da nochmal bestätigt werden, geht die Beweissicherung und gehen die Ermittlungen natürlich erstmal weiter. Nur dieses Mal ist es wirklich um einiges unkomplizierter Und die beiden Beschuldigten werden jetzt auch tatsächlich ein bisschen kooperativer. Insbesondere Daniel, der jüngere der beiden, der hilft der Polizei sehr, das Ganze aufzuarbeiten. Daher dauert es auch wirklich kein halbes Jahr, bis der Prozess gegen die beiden im Mai 2002 startet, und zwar vor dem Landgericht in Bochum. Das Ganze wird auf beiden Seiten ein vergleichsweise kurzer Prozess, wenn man mal bedenkt und sich anschaut, wie lange sich so ein Indizienprozess hinziehen kann. Auch vor Gericht zeigen sich Tobias und Daniel weiterhin geständig. Also direkt am ersten Tag legen sie da umfassend eine Erklärung ab. Sie sitzen allerdings nicht zusammen quasi auf einer Anklagebank in einem Prozess. Tobias ist mit seinen 24 Jahren quasi derjenige, der sich vor der normalen Strafkammer verantworten muss. Daniel hingegen wird vor der Jugendstrafkammer der Prozess gemacht. Und ich würde euch an dieser Stelle wirklich gerne irgendwie plausible Gründe dafür nennen können, wenn es denn welche gäbe, was diese beiden jungen Männer dazu gebracht hat, eine so sinnlose und brutale Tat zu begehen. Aber in den Biografien der beiden lassen sich auf den ersten Blick keine Hinweise darauf finden, was sie zu diesen scheinbaren Monstern gemacht hat. Denn es gibt weder schwere Misshandlungen oder irgendwie schlimme traumatische Erlebnisse. Daniel zum Beispiel, der wächst sogar recht behütet auf. Bei dem gibt es keine Auffälligkeiten. Da gibt es auch in den Berichten nichts, was über ihn gesagt werden kann. Also es ist ja frappierend, würde ich sagen. Tobias' Leben hingegen ist jetzt nicht immer so ganz einfach gewesen. Und ich will auch da nicht sagen, dass das nicht traumatisch gewesen sein kann. Denn seine Mutter und sein Vater haben sich schon relativ früh getrennt. Seine Mutter ist Deutsche und sein Vater ist Türke. Und sie hat sich nicht so richtig um ihn kümmern wollen. Und er konnte wohl lange Zeit nicht. Und daher hat Tobias eben auch in seiner Kindheit immer mal wieder, mal länger, mal kürzer in Heimen gewohnt. Und so richtig so eine Stabilität in seinem Leben zu Bezugspersonen, zu Familienmitgliedern hat er nicht aufbauen können. Erst als Jugendlicher hat er wieder zu seinem Vater, diesem ehemaligen Kneipenwirt, ziehen können. Und auch da gab es dann eben erste Annäherungen wieder. Nichtsdestotrotz ist das jetzt natürlich keine Historie, bei der man einen solchen Ausraster erwarten würde. Auch ist es so eine Sache, dass jetzt natürlich so ein Altersunterschied von 6 Jahren in dem Alter, 18 und 24, schon nicht ohne ist. Also wenn ich überlege, da gibt's ja schon auch viele, ich sag mal, Entwicklungssprünge oder Schritte, die man in der Zwischenzeit gemacht hat. Das scheint aber bei den beiden wohl nicht so das Problem gewesen zu sein. Ob da einer weiter oder weniger weit als der andere war, das kann ich dabei leider nicht sagen. Fest steht allerdings, dass es schon ein bisschen so eine ungewöhnliche Freundschafts- bzw. Beziehungsdynamik zwischen den beiden hatte. Denn obwohl beide hetero waren und auch beide Freundinnen hatten, haben sie tatsächlich diese beste Freundschaft als Priorität in ihrem Leben gesehen und haben am allermeisten Zeit zu zweit verbracht. Sie haben nur Sachen zusammen gemacht. Sie haben sich über ihre Vorstellungen, ihre Fantasien und allen möglichen Scheiß halt ausgetauscht. Eben auch über diese Tötungsfantasien. In beiden Fällen gab es auch ein psychiatrisches Gutachten. Da ich das jetzt in dem Urteil nicht vorliegen habe, kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber in den Berichten wirkte es immer so, als könne man sich auch seitens der professionellen Gutachter nicht so ganz erklären oder vorstellen, wie es bei so scheinbar normalen jungen Männern zu einer solchen sinnlosen und brutalen Tat kommen konnte. Sie betonen aber auch, dass vermutlich dieser Wunsch, eine solche Tat, irgendwie sowas Besonderes, wie sie es gesagt haben, gemeinsam zu erleben und diese Freundschaft dadurch noch mehr zu stärken, sie auch tatsächlich motiviert hat, das durchzuführen. Auf beiden Seiten gäbe es schon alleine, das sieht man anhand der Berichterstattung, wie sie beide darüber sprechen, fehlende Empathie. Aber dass das jetzt in irgendeiner Weise krankhaft wäre, das wurde eben trotzdem auch nicht irgendwie beschrieben. Alles in allem sind es beides Charaktere, die sich auf jeden Fall gegenseitig bedingt und diese Dynamik auf jeden Fall begünstigt haben. Bei beiden ist von Reue auch während des Prozesses wirklich gar nichts zu sehen. Im Gegenteil, beide beschreiben es zumindest irgendwann im Prozess oder während der Vernehmung vorher bei den Ermittlungen als geiles Erlebnis. Sie hätten es geil gefunden, zu sehen, wie das Leben aus jemandem weicht. Beide werden nach diesem Gutachten aber trotzdem als voll schuld- und steuerungsfähig eingestuft und werden im Juni 2002, also wirklich keinen Monat später, wegen gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge für schuldig befunden. Das Mordmerkmal der Mordlust, was ja jetzt, finde ich, schon so im Vordergrund stehen könnte bei den Berichten, hat das Gericht jetzt nicht so krass feststellen können und auch nicht in den Fokus gerückt. Für sie waren die Heimtücke und auch die niederen Beweggründe das, was letztlich zu der Mordverurteilung geführt hat. Dass es hier Mordlustideen, Mordlustfantasien gab, das sprechen sie jetzt aber auch nicht ab. Tobias, der erhält eine lebenslange Haftstrafe. Bei ihm wird auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt und die Sicherungsverwahrung wird angeordnet. Da in Daniels Fall das Jugendstrafrecht greift und zum damaligen Zeitpunkt für genau dieses Strafmaß höchstens 10 Jahre angesetzt sind, ist es halt eine vergleichsweise geringere Strafe, vielleicht eine zu niedrige Strafe, würden manche sagen. Da er so früh geständig war und auch maximal kooperiert hat, wird ihm das zugute gelegt und es wird ihm quasi ein Dreivierteljahr erlassen von diesen 10 Jahren. Also 9 Jahre und 3 Monate sind es am Ende für ihn. Das ist eine Haftstrafe, aus der er dann logischerweise auch vorher schon entlassen werden könnte bei guter Führung. Tobias sitzt laut einem Bericht auch heute, weit mehr als 20 Jahre nach der Tat, noch immer in Haft. Richtig belastbare, belegbare Quellen habe ich dazu nicht gefunden. Es gab eine Quelle, die gesagt hat, dass er noch in Haft ist. Die ist 2 Jahre alt. Ich gehe davon aus, wenn, dann ist das jetzt halt trotzdem ein krasser Prozess. Und bis er überhaupt irgendwann mal irgendwie wieder freie Luft schnuppern kann, würde es wahrscheinlich noch dauern. Daniel hingegen ist schon seit einer ganzen Weile wieder auf freiem Fuß, denn etwa 7 Jahre nach der Verurteilung sieht Axel Pütter ihn ganz zufällig mal auf der Straße.
Was für ein Fall. Dieser letzte Satz gerade, der hat mich jetzt auch nochmal gecatcht. Ich habe von dem Fall noch nie gehört, was, du weißt, eine Seltenheit ist, zumal der ja für uns relativ lokal ist.
Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass sich in Herne andere, krassere, größere Fälle abgespielt haben, die zeitlich ungefähr zu dieser Zeit dieses Mordes passiert sind, gerät das so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich muss auch sagen, es gab jetzt einige Berichte, beziehungsweise es gibt Podcast-Episoden oder so Interviews, kurze Reportagen, die man sich auf YouTube angucken kann, in denen Axel Pütter halt auch selber spricht. Ich habe mir dann halt eben aus allen Interviews, die er über die Jahre gemacht hat, immer mal wieder mir alles so zusammengesucht, weil das ergibt ja dann ein ganzes Bild. Es gibt aber nicht so viele schriftliche Artikel dazu, weshalb ich mir vorstellen kann, dass du vielleicht auch deshalb nicht schon eher irgendwie auf diesen Fall aufmerksam geworden bist.
Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden?
Ich glaube, ich hatte mal irgendwann einfach so random nach Sachen wie so Mordlust oder sowas gesucht. Manchmal denke ich mir so, jetzt hätte ich gerne so einen Fall mit irgendwas Bestimmtem oder so. Also das soll irgendwas Bestimmtes haben. Vor allem bei Menschen und Monster ist das ja ganz besonders leicht, wenn du jetzt von den Mordmerkmalen ausgehst und zum Beispiel auch Urteile zu suchen oder so in der NRW-Datenbank, NRWE, Shoutout an euch. Da findest du ja wirklich alles Mögliche an Urteilen, vor allem so aus den letzten Jahren, ist das ein Habitus von allen, glaube ich, dass man das einfach hochlädt, wenn es rechtskräftig ist. Und irgendwie bin ich da mal drauf gestoßen und dann habe ich mal, ich glaube 2021 tatsächlich schon eine Folge von Mord im Pott dazu mal gehört. Und hatte das immer mal so im Hinterkopf und jetzt hat sich das ergeben.
Krass.
Diese Woche ist es soweit.
Ja, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, wahrscheinlich nicht, weil ich habe ja ein ziemliches Pokerface. Mhm. Aber ich war sehr invested. Also ich war sehr mitgefiebert und ich fand es sehr spannend, wie du es erzählt hast, auch wenn, also das jetzt natürlich auf der reinen, wir hören einen True Crime Podcast Seite, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein ziemlich heftiges Verbrechen.
Mega krass.
Also was ja auch wahnsinnig kaltblütig und brutal ist und also seinesgleichen sucht quasi. Das ist ja schon next level.
Also ja, ich glaube auch diese ganzen Berichte, die es zu diesem Fall gibt, zeigen einmal sehr eindrücklich, dass das bei allen hängen geblieben ist. Und ich glaube, dass dieser Fall, den wir jetzt gerade, oder zumindest einer der Fälle, den wir gerade auch am Landgericht in Münster mitbegleiten, wo ja auch so eine krasse Übertötung wahrscheinlich stattgefunden hat, das sind einfach so Fälle, wenn man mal da auch den Ermittelnden, den ganzen beteiligten Menschen zuhört, das sind Sachen, die wirst du auch als jemand, der tagtäglich mit Leid und Tod irgendwie konfrontiert wird, so schnell nicht vergisst, weil das halt Gott sei Dank, toi toi toi, nichts ist, was täglich passiert. Zumindest nicht in Deutschland, nicht in NRW, nicht in einem Bezirk. Also wenn man sowas hat, dann wird sich das, glaube ich, für immer einbrennen, so wie Axel Pütter das auch gesagt hat.
Ja, aber da muss man ja auch sagen, dass die Ermittlungsarbeit von der Mordkommission ja Wahnsinn war. Also das war ja ein 24-Stunden-Marathon, dann war das Ding durch.
Gefühlt, ja.
Also der eine Fall davor war eingetütet. Und jetzt dachten die, ah nee, wir kriegen gar keine Zeit, um uns zu erholen, weil ich glaube, wenn du in so einer Mordkommission bist, dann hast du die ersten Tage und Wochen hast du kein Leben. Ja. Also wahrscheinlich auch kaum Schlaf. Und wahrscheinlich dachten alle sich schon so, oh nee, ich wollte doch einfach jetzt mal ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbringen. Aber ey, keine Sorge, am nächsten Tag seid ihr schon durch damit.
Ja,
also natürlich nicht durch. Aber ich meine, dass sie wirklich dann ein Geständnis haben von beiden Tätern, das, also Wahnsinn. Weil es kann ja auch ganz anders laufen.
Ja, das hat er auch tatsächlich in einem Interview so gesagt und meinte, sie hatten krass große Sorge davor, dass bei einem so brutalen Fall das in einem Cold Case enden könnte, was dann wahrscheinlich, weil man dann ja denken könnte, wenn jemand nicht gefasst wird, vielleicht ist es ja doch ein Serientäter, muss die Bevölkerung jetzt Angst haben. Also, dass das irgendwie was ist, wovor nochmal so krasserer Respekt irgendwie da war. Und er hat aber jetzt auch gesagt, das fand ich ganz interessant, dass er lange Zeit zwei Fälle in seiner Karriere hatte, die nicht gelöst werden konnten. Und er hat jetzt quasi ja seine Kriminalkommissariatskarriere beendet. Und es sind offiziell keine Fälle mehr offen. Also es gibt keine Cold Cases, die aus seiner Karriere quasi übrig geblieben sind.
Also ja, Tötungsdelikte in Deutschland haben eine Aufklärungsrate von, ich glaube, ungefähr Pi mal Daumen 97%. Das schwankt ja je nach Jahresstatistik immer ein bisschen. Aber gut für ihn, würde ich sagen. Bei dem Hintergrund dieser Tat, den wir jetzt zum Teil irgendwie nur nachvollziehen können, finde ich, es wäre ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, wenn sie jetzt nicht gefasst wären, also worden wären. Sie haben sich ja schon irgendwie so ein bisschen dumm auch angestellt. Also es gibt auch Leute, die machen es noch dümmer.
Ja.
Sie hatten halt ein bisschen in Anführungszeichen Pech, dass sie gesehen wurden. Aber wenn sie sich jetzt ein Opfer gesucht hätten, was sie zum Beispiel gar nicht, also wo es gar keinen Bezug gab und man sie gar nicht hätte herausfinden können, dann würde ich es jetzt nicht für ganz unwahrscheinlich halten, dass sie dann noch eine weitere Tat begangen hätten.
Definitiv. Ich glaube auch, dass was deren Problem war, erstens, sie waren sehr jung, vielleicht in Teilen noch naiv, haben sich das ganz anders vorgestellt. Ich glaube, bei denen ist aber auch wirklich, solange die befreundet sind und diese komische Dynamik zwischen den beiden entsteht, wo offensichtlich beide komische Gedanken haben, die sich gegenseitig befeuern, wenn das nicht irgendwie aufgedröselt worden wäre, dann hätte es sicher noch mehr gegeben. Das andere Problem, was sie sich da selber geschaffen haben, du kannst das doch nicht so nah an quasi deinem Zuhause machen, mal abgesehen davon, dass sie gesehen wurden. Sie haben sich ja in gewissen Teilen auch schon sehr akribisch Gedanken darüber gemacht, was man sagt, was man mitnimmt oder was man machen möchte. Aber bis zum Ende haben sie auch das nicht durchgedacht. Also man hätte sich ja da zumindest auch schon vorher Gedanken darüber machen können, wenn man morgens um 6 beim Frühstück am Herner Bahnhof ist und davon geht man auch aus, dass das auch so gewesen ist nach der Tat. Da hätte man sich ja auch da schon zum Beispiel absprechen können, naja, wenn die Polizei uns jetzt auf die Schliche kommt, was sagen wir, was ist in der Zwischenzeit passiert? Weil das hätte ja, wäre das nicht sofort aufgefallen, hätten sie ja zum Beispiel auch Daniel gar nicht belehrt und hätten da vielleicht auch gar nicht so schnell alles rausbekommen. Auf der anderen Seite haben sie so bereitwillig, so schnell geredet über alles und auch auf eine Art und Weise, dass man schon das Gefühl hatte, oh, sie sind da vielleicht fast ein bisschen ja stolz drauf. Sie sind erleichtert darüber, dass sie jetzt diesen Wunsch, dieses Vorhaben umsetzen konnten und dass sie da halt jetzt gar nicht so krasse Hemmungen haben. Also maximal krass.
Ja, das habe ich auch gedacht, als du es erzählt hast, dass sie es so ein bisschen fast schon stolz erzählen, so ein bisschen damit angeben. Ich glaube, dass keiner von beiden, auch wenn Tobias jetzt natürlich schon in jeglicher Hinsicht volljährig war, dass keiner von beiden die geistige Reife und also so eine Entwicklungsstufe quasi erreicht haben, wo sie wirklich verstanden haben, was sie da gemacht haben und welche Konsequenzen das hat.
Ja.
Und dass das halt, also dass das nicht geht.
Ja, also das sollte eigentlich jedem bewusst sein. Wie gesagt, das wäre super schön gewesen, wenn man da noch das Urteil gehabt hätte und da einfach ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu den Tätern hat. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist vielleicht manchmal auch ganz schön, nicht alle Infos zu haben, weil egal, was wir da erzählen würden, würde nicht rechtfertigen, was die beiden hier fabriziert haben.
Dieses Argument, eine gemeinsame Tat zu begehen, um die Freundschaft oder die Beziehung zu stärken oder eine andere Art von Bindung herzustellen. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört.
Mhm.
Und das finde ich jedes Mal wieder so erschreckend.
Ja, aber also ich muss auch sagen, es ist ja schon so, natürlich auf einem anderen Level, aber Sachen, die du mit Menschen zusammen machst, wenn du dich gegen irgendwelche Sachen verschworen hast gemeinsam, wenn du Sachen gemeinsam geplant und dann auch durchgezogen hast, das macht ja schon was enger. Aber man hätte ja sowas machen können wie: ey, lass ein Garagenprojekt auf die Beine stellen. Ey, lass, also man hätte ja auch einfach anfangen können mit irgendwas, aber
Hol dann.
Ja, man hätte, aber das hätte ja halt alles nicht so deren Gehirnjuckung quasi gekratzt. Weil ganz offensichtlich haben ja beide schon über längere Zeiträume hinweg darüber fantasiert und sich das explizit vorgestellt, wie das ist, jemanden zu töten.
Ja. Maren, ich danke dir auf jeden Fall, dass du den Fall erzählt hast und ja, den nochmal so ein bisschen hervorgekramt hast, denn ich fand es sehr, sehr interessant. Und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Fall schon kanntet und ja, was ihr so gedacht habt. Also
auch, ob ihr das jetzt ja so sehen würdet. Ich meine, wie gesagt, meine Berichterstattung ist jetzt ein bisschen biased, wenn ich kein Urteil vorliegen habe. Aber ob ihr vielleicht das auch anders gesehen hättet, dass diese Mordlust eher im Fokus steht. Weil, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein Mordmerkmal, was man besonders schlecht beweisen kann, belegen kann und dass das vielleicht auch besonders schwer ist, das dann tatsächlich, wenn man jetzt nicht irgendwie was, ein handgeschriebenes Manifest hat oder sowas, das dann irgendwie so nachzulegen. Aber könnt uns ja gerne mal eure Einschätzung dazu geben.
Ja, und dann denke ich, sind wir am Ende des heutigen Falls angelangt.
Wollen wir jetzt noch einen Comic Relief?
Ja, sicher wollen wir das. Ich wollte dir eigentlich was erzählen, dass ich noch ein bisschen fact-checken wollte. Nur, das habe ich jetzt leider nicht geschafft. Aber ich erzähle es dir trotzdem, denn an sich ist es eine verlässliche Quelle. Also ich war ja, wie gesagt, auf einer
Vertrau
Hochzeit.
Mir, Bruder.
Quelle, vertrau Markus, aber tut mir leid, ich weiß, wir mögen den Namen nicht. Es ist so, dass dieser Typ, mit dem ich mich auf der Hochzeit unterhalten habe, also du kennst ihn auch sogar, der ist Astrophysiker.
Ja.
Und der hat was erzählt, dass er nämlich mit seiner Forschungsgruppe da, was auch immer der macht, ich habe nicht so genau zugehört, aber ab dem Zeitpunkt schon, dass es am Südpol, also dem literal Südpol, eine Forschungsstation gibt, wo du mit 50 Forschern eingesperrt bist für entweder 3 Monate über den Sommer oder für, ich glaube, 9 Monate über den Winter. Und gerade in der Winterzeit kommst du da halt nicht weg. Deswegen ist dieser Zeitraum dann auch so lang. Es können wirklich keine Flugzeuge da landen oder abheben, beziehungsweise sie können landen, aber dann nicht mehr abheben. Und du kannst da nicht weg. Und dann hat er da Sachen erzählt.
War er da für 9 Monate?
Nein, er war da nicht. Er hat sich darauf beworben. Das hat aber seine Kollegin, glaube ich, die Stelle bekommen. Aber er hat einen Bekannten wohl, der da war. Und der hat halt Sachen erzählt. Und er selber hatte sich dafür auch beworben. Das heißt, er hat sich da schon drüber schlau gemacht. Und Junge, oh mein Gott, das wäre erstmal mein persönlicher Albtraum.
Ja,
weil du bist eingesperrt mit 50 Leuten. Das sind draußen minus 60 Grad. Also das ich weiß nicht, das ist halt einfach unvorstellbar für mich.
Lebensfeindliches
Umfeld. Ja, natürlich.
Umfeld, ja.
Du bist halt irgendwo nirgendwo. Dann hat er erzählt, dass da eine Ärztin war, die eine Blinddarmentzündung hatte. Du hast da keinerlei medizinische Versorgung. Du kannst halt auch nicht abgeholt werden, um ins Krankenhaus zu gehen. Die hat sich selber den Blinddarm rausoperiert.
Nein.
Ja. Dann gab es wohl einen, der durchgedreht ist da und mit einer Axt durch die Station gelaufen ist. Ich hoffe, das stimmt auch alles so. Aber so hat er es erzählt und ich gebe es jetzt einfach weiter.
Ja, wir glauben das. Und wenn, dann ist ja hier auch unser Comic Relief. Das ist jetzt nicht hier harte Fakten, ne?
Und dieser Typ, der ist halt auf die Leute losgegangen und wollte alle umbringen. Die haben den überwältigt und eingesperrt in einen Wandschrank für 3 Tage. Dann haben sie gefragt, er hat sich wieder beruhigt. Jo. Alter, und dann hat er wieder mit denen gefrühstückt.
Einen Koller bekommen oder
ja,
so?
Ja, der hat einfach einen Koller bekommen. Und halt solche Sachen hat er erzählt. Und ja, ich fand's eine crazy Vorstellung, weil ich habe noch nie darüber nachgedacht. Das ist ja wie auf dem Raumschiff. Du bist da gefangen. Du kannst nicht weg. Du kannst eigentlich, also du musst zwar irgendwie jeden Tag, also 7 Tage die Woche 12 Stunden arbeiten. Also ich verstehe auch gar nicht, warum man das macht. Aber ja, du hast ja so ein Risiko. Stell dir vor, du brichst dir dein Bein. Du hast verschissen. Es ist, niemand
das
kommt und hilft dich. Es wird falsch zusammenwachsen. Es macht natürlich jeder da vorher so einen Kurs. Du musst bestimmte Auflagen erfüllen. Du kriegst vorher die Weisheitszähne gezogen. Ja, weil alles, was potenziell quasi schiefgehen kann. Aber ja, im Zweifel. Oder du hast da einen Herzinfarkt. Hast du Pech?
Ja, du, bisschen Schwund ist immer. Deswegen schickt man ja auch 50 hin. Ne? Komm wenigstens 40 wieder zurück.
Und er hat gesagt, was da ein ganz großes Problem ist, ist so sexuelle Belästigung.
Oh ja, wenn ich da so mit, am besten noch so, dass ich denke mal, das Frauen-Männer-Verhältnis wird bei so einer Astrophysiker-Expedition eher ungleich verteilt sein, I guess.
Ja, das ist so.
Hast du so eine Handvoll Frauen auf 45 Männer?
Ja.
Da kann ich mir das gut vorstellen. Das würde ich sehr ungern erleben wollen.
Ja.
Ich muss aber sagen, nachdem ich jetzt, also ich meine, ich basiere ja immer meine Glaubensvorstellungen darüber, was ich so im Internet, im Fernsehen konsumiere. Ich weiß nicht,
das klingt
bei welcher.
Gesund.
Ja. Nee, aber hier bei The Big Bang Theory, da ist auch einer immer so auf so Expeditionen. So, ich kann mir vorstellen, dass das genauso ist. Da gibt es dann auch immer mal wieder Partys, weil ja, du bist da 12 Stunden am Tag eingeschlossen oder beziehungsweise du bist 24 Stunden am Tag da quasi festgehalten, aber du musst auch 12 Stunden arbeiten. Nichtsdestotrotz, wenn du mal nicht am Arbeiten bist, du hast ja keine große Auslastung, dir wird langweilig, dann fängst du da an, irgendwie Partys zu feiern. Und
ja,
dann
er hat auch gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Alkohol ausgeht.
Boah, ja.
Und dann sind aber die Nachlieferungen innerhalb kürzester Zeit da. Weil die genau wissen, dass die Leute sich sonst an die Gurgel gehen.
Also das alleine wäre dann auch schon wirklich mein zweiter, dritter, fünfter größter Albtraum. Abgesehen davon, dass ich niemals schlau genug wäre, um so eine Astrophysiker-Sache besuchen zu dürfen. Mich nicht mehr dafür einzuschreiben.
Also ich würde mich, ich wollte ja mal Astrophysik studieren, ne? Weißt du das?
Das sehe ich gar nicht bei dir.
Ja, offensichtlich habe ich das bei mir auch nicht gesehen. Wobei, ich habe mich immer schon sehr fürs Weltall interessiert und für solche Sachen, aber ich bin halt in Mathe einfach super schlecht. Aber ich finde es krass, dass es Menschen gibt, die das machen, also die sich das trauen auch. Ich würde mich das niemals trauen. Und fand es auf jeden Fall einen sehr spannenden Ausflug in eine Welt.
Ich finde übrigens, wer es jetzt bis jetzt geschafft hat, der sollte auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr dafür gemacht werdet, monatelang am Südpol. Ist das die Arktis oder die Antarktis?
Es ist der Südpol, frag mich nicht.
Okay, dort zu leben. Und wenn, ob ihr dann lieber die 3 oder die 9 Monate machen würdet?
Übrigens, also während der 3 Monate im Sommer kannst du im Zweifel unter gewissen Umständen da auch weg.
Dann würde ich es trotzdem nicht machen.
Bei medizinischen Notfällen, aber für die lange Zeit.
No.
Nee, ich würde es auch nicht machen.
Ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare hier unter die Folge. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute.
Vielleicht war ja auch jemand von unseren Zuhörern schon mal am Südpol. Spaß. Ja, wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Und schreibt uns in die Kommentare.
Ja, das habe ich schon gesagt.
Hast du gesagt? Schreibt uns bei Instagram. Menschen und Monster heißen wir da. Kommentiert entweder den Post zur heutigen Folge oder schreibt uns eine DM. Beides ist möglich.
Wir freuen uns immer.
Immer.
E-Mail.
Auch nachts um 3.
Mhm.
Und dann würde ich sagen, wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört unseren anderen Podcast, Kaltblütig, die Spur der Killer. Da sprechen wir jeden Donnerstag über einen ungelösten Fall. Und in meinem Fall diese Woche spielt tatsächlich auch die Kordel einer Jogginghose eine Rolle.
Full Circle Moment.
Aber wirklich, manchmal gibt es solche Zufälle.
Ja.
Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Tschüss. Menschen und Monster ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts und Redaktion Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction Blend FM. Musik Frank Masuch. Marketing Maybrit Döge. Executive Production Saskia Braun. Visuals und Coverdesign Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!